Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir haben heute den Ruf zur Umkehr. Einmal beim Buch Jona, da hat Jona gesagt, noch so viele Tage und dann wird die Stadt zerstört. 40 Tage, könnte man sagen, wie ist es mit Deutschland oder mit unserer Wirklichkeit? Manchmal hat man das Gefühl, wir sind auch so wie im freien Fall und irgendwann knallt das dann auch auf. Also wie lange muss noch weitergemacht werden, so wie wir jetzt im Moment weitermachen, bis hier es immer schlimmer wird? Und ich denke mir, dass wir auch bei uns den Ruf zur Umkehr sehr, sehr gut hören dürfen und hören sollen. Und dann natürlich auch im Evangelium. Und da waren eben die ersten Jünger, die haben wirklich alles zurückgelassen. Also Ruf zur Umkehr hat für die bedeutet, auch das, was gut war. Das ist ja keine schlechte Sache, wenn man fischen geht. Das ist ja ein guter Job, ne? Und wenn Menschen den Ruf zur Umkehr hören, dann sagen die: Wie ist das denn nicht gut, was ich mache? Ich mache doch schon das und ich mache doch schon das. Wieso soll ich denn jetzt nochmal umkehren, ne? Aber dass man von was nochmal loslässt, natürlich nicht, wenn irgendeiner irgendwas ruft. Ich meine, die Werbung, die ruft auch: tu das, kauf das, mach das. Ne? Die Verführungen, die rufen, was man alles machen soll, probier das aus. Das muss man heute alles nicht mehr so eng sehen. Das war früher mal, als das verboten war. Ne? Also alle viele Stimmen rufen, man soll jetzt nicht jeder Stimme folgen und alles hinter sich lassen, was man gut und richtig fand. Das ist nicht gemeint. Aber wenn Jesus ruft, dass es schon auch immer wieder ein Zurücklassen von dem ist, was ich bis jetzt gemacht habe, und ein mich neu einlassen auf das, was Jesus mir heute schenkt. Also mit anderen Worten, Ruf zur Umkehr ist, dass Jesus uns weiterführen möchte, uns in eine größere Tiefe hineinführen möchte. Ich wiederhole zwar etwas, aber ich muss das einfach wiederholen. Ich meine, Eltern wissen das, die müssen auch manche Dinge immer wiederholen. Zum Beispiel: Habt ihr die Zähne geputzt? Oder man hat halt immer Dinge, die man wiederholen muss. Im Johannesbrief, da wird auch immer viel wiederholt, dass Gott uns liebt. Also ich komme nicht dagegen an, dass ich auch Sachen wiederholen muss, die ich schon öfter gesagt habe. Aber ich habe ein Buch gelesen und das hat mir geholfen, mich etwas zu entspannen. In dem Buch stand drin: 99% der Menschen haben kein Schuldbewusstsein. Also selbst die schlimmsten Sünder, die sagen immer noch: Ich bin doch eigentlich ganz gut. Ne? Und da dachte ich, ja, wenn das so ist, das ist jetzt nicht auf einer Statistik, sondern ist mehr so nach gesundem Menschenverstand, dann denke ich, ja, das passt. Jetzt kann ich mich ein bisschen entspannen, weil ich mich immer so wunder über die Reaktion. Und da kommt jetzt, was ich wiederholen wollte: Mir passiert es wirklich so oft. Früher mehr als heute, aber auch heute immer noch, wenigstens einmal im Monat oder auch zweimal im Monat, dass jemand sagt: Herr Pastor, was Sie uns predigen, das müssen Sie mal den anderen predigen, die nicht zur Kirche kommen. Ne? Mit anderen Worten, ich habe kein Schuldbewusstsein, ich tue ja alles, ich mache ja alles das Richtige. Ne? Das ist der klassische Pharisäer. Ne? Der klassische Pharisäer sitzt tatsächlich in der Kirchenbank und sagt, wenn hier jemand umkehren muss, dann sind das die anderen. Da macht man es sich ja leicht. Ne? Und wenn ich jetzt mir aber bewusst mache und ich entspanne mich jetzt dabei, 99% haben kein Schuldbewusstsein, ja, dann sitzen die 99% auch in der Kirche. Und dann ist das eben so, dass die sagen, was der Pastor Bohn predigt, da kann ich nichts mit anfangen. Der soll mal zu den Leuten gehen, die wirklich umkehren müssen. Aber ich muss nicht umkehren, bei mir ist es schon gut. Und eben hatte ich gesagt, damit man die Heilige Messe fruchtbar empfängt, muss man auch im Stand der Gnade sein. Jetzt wissen, glaube ich, viele schon, wo es drauf hinausgeht. Im Stand der Gnade ist man, wenn man keine schweren Sünden oder vor allen Dingen keine Todsünden begangen hat. Todsünde, gut, das klingt jetzt so gruselig, gebe ich zu. Aber wenn ich sage, ich habe eine Beziehung zu Jesus und diese Beziehung zu Jesus ist lebendig, und wenn ich eine Todsünde gemacht habe, dann ist diese Beziehung zu Jesus nicht mehr lebendig. Dann ist die tot. Ne? Dann ist das auch wie ein Widerstand, wie eine Sperre wirkt das dann auch in mir, ne? Dass ich irgendwie, ja, ich gehe zwar zur Kirche, aber das ist dann wie ein Stein. Wenn das Wasser jetzt die Gnade wäre und normal müsste das Herz ein Schwamm sein, das nimmt jetzt das Wasser der Gnade auf und jetzt ist mein Herz aber ein Stein. Dann tropft das da drauf und fließt rechts und links vorbei. Und dann sagt man, derjenige war zwar zur Kirche gegangen, da war auch die Gnade da, aber die Gnade hat in seinem Leben keine Frucht gebracht. Unfruchtbarer Empfang, also eigentlich kein Empfang der Gnade, obwohl man reingegangen ist und nach einer Stunde wieder rausgegangen ist. Aber es hat nichts gebracht. Das passt auch dazu, aber ich, nicht, dass einer sich jetzt angegriffen fühlt. Ich möchte zwar gerne provozieren, ich werde auch gerne provoziert, ich höre auch gerne Predigten, die mich provozieren, aber ich möchte das mit der Freude machen, das ist doch was Gutes, wenn man rausgerufen wird aus seinem gemütlichen Sessel. Ne? Also ich würde mir wünschen, wenn alle irgendwie sagen, ja gut, okay, lass uns versuchen, nicht jetzt so alles direkt ablocken. Ne? Also, dass wenn jetzt jemand ewig nicht mehr beichten war und dann geht er zur Messe, geht wieder nach Hause, geht wieder zur Messe, geht wieder nach Hause und denkt, weiß nicht, ich merke da irgendwie nicht viel, ich gehe da zur Kirche, aber ja, ich sage jetzt nicht, dass mir das nichts bringen würde, aber es ist immer so, wie es immer ist. Ne? Es ist so, wie es ist und mein Leben ändert sich auch nicht mehr groß. Ich habe das ja auch schon mal zitiert. Lasst mal nichts anders machen, nichts verändern, solange wie ich noch lebe. Später, wenn ich mal nicht mehr da bin, dann könnt ihr alles verändern. Aber solange wie ich jetzt noch lebe, lass es mal so schön alles seinen Rhythmus gehen. Ne? Also jemand geht nicht beichten, jemand hat kein Schuldbewusstsein, jemand hat nicht das Gefühl, dass ich umkehren muss. Jesus hat sehr stark so einen Pharisäer, die anderen müssen umkehren, der muss das machen, der muss das machen und die Politiker und keine Ahnung, wer alles was machen muss und die Nachbarn und die Geschwister. Also man weiß genau, was die anderen alles machen müssten, um besser zu werden. Und dann könnte man ja auch schon ein bisschen logisch denken. Kann das denn sein, dass wirklich alle anderen nur was machen müssen und ich muss nichts machen? Das ist ja eigentlich unlogisch. Und wenn dann alle anderen auch noch so denken, die sagen auch, die anderen müssen alle was machen, nur ich muss nichts machen. Deswegen wäre mein allererstes Ziel von der Predigt heute Abend, wenn jeder, der zuhört, kapiert und das auch ernst nimmt, wenn es überhaupt irgendeinen Menschen gibt, der umkehren muss, dann bin ich das. Die anderen haben sowieso kein Schuldbewusstsein und die werden auch nicht umkehren. Und da brauchst du auch gar nichts erst zu probieren und du musst die auch nicht verurteilen. Du kannst die loben für das Gute, was sie tun, weil jeder, der was Böses tut, tut auch was Gutes. Versuch doch das Positive zu verstärken im menschlichen Umgang und nicht andere kritisieren und so. Ich muss mir das auch zu Herzen nehmen. Ich könnte schon wieder beichten. Ich habe wieder schlecht über jemanden geredet. Ich habe schon wieder jemand anders beurteilt. Ich habe schon wieder gedacht, der andere, der müsste jetzt mal endlich in die Pötte kommen und nicht überlegt, wo muss ich denn in die Pötte kommen. Und das Sakrament der Umkehr ist nun mal das Beichtsakrament. Jetzt gibt es natürlich ganz Schlaue. Die kennen wir alle. Habt ihr alle schon mal gehört? Ja, ich mache ja keine schweren Sünden. Ich habe ja keinen umgebracht. Ich mache ja nur leichte Sünden. So mal meckern hier und nörgeln da. Und ja, klar, mit dem Urteilen gebe ich zu. Habe ich auch schon mal gemacht. Ne? Das sind ja alles leichte Sünden. Die brauche ich ja nicht zu beichten. Da gibt es ein schönes Buch, habe ich mal vor Jahren gelesen, von damals dem Papst Johannes Paul I. Der hatte Exerzitien gehalten und das ist aufgeschrieben, die Vorträge. Dann sagte der: Ja, stell dir mal vor, viel kleiner Sand. Es ist kein schwerer Brocken, aber ganz viel Sand. Und das häuft sich auf über die Monate, über die Jahre. Viele kleine Sünden gibt auch eine schwere Sünde. Und wenn ich sehe, wie mit Engelszungen Jesus mit den Pharisäern redet, um die zu irgendwie doch noch zur Vernunft zu bringen. Also Jesus hat sich ja nun wirklich alle Mühe gegeben mit den Pharisäern. Einmal, sagt Jesus, einmal steht das. Da sagt Jesus: Warum rede ich überhaupt noch mit euch? Kann man verstehen, ne? Dass man irgendwann auch mal sagt, was nützt es denn, wenn ich... Aber trotzdem, sonst, obwohl er eigentlich das Gefühl vielleicht hatte, warum rede ich überhaupt mit euch, hat er trotzdem mit denen geredet, hat versucht, die immer noch irgendwie zu überzeugen und zu bewegen, dass sie das doch auch annehmen können, dass sie auch umkehren. Und so viele kleine Sünden, das staut sich auf, auch zu Todsünden. Also wenn ich das jetzt bei den Pharisäern sehe, das ist ja schon Todsünde letzten Endes, wenn man das Heil verfehlt, wenn man Jesus nicht annimmt, wenn man Jesus ablehnt. Ne? Und vielleicht muss man auch überlegen, man kann ja beispielsweise, wenn man sagt, man müsste Hochsprung machen, ne? Und man macht den Anlauf, läuft unter der Latte durch und steht auf der anderen Seite. Ich hab's geschafft, ne? Und alle, die genau geguckt haben, sagen: Nein, du bist überhaupt nicht drüber gesprungen, ne? Also du tust so, als ob, aber du hast es nicht wirklich gemacht, ne? Also wenn man jetzt sagt, ich habe ja nur viele kleine Sünden und bei mir, ich gehe ja auch immer in die Kirche, ich bin ja eigentlich gut. Ne? Muss man sich überlegen, läufst du vielleicht nur unter der Latte durch, dass das nach außen so aussieht, als hättest du es geschafft, aber du hast dich gar nicht richtig bemüht. Also wie gesagt, unser erstes Ziel ist heute Abend, dass jeder versteht, ich muss umkehren. Wenn ich das nochmal überlege, die Heiden da in Ninive, ne, da steht: Und Gott sah, dass sie umkehrten. Ne? Die, die mit Gott nichts zu tun hatten, die kehrten aber um. Ne? Also wir müssen umkehren und das Sakrament der Umkehr ist die Beichte. Und wer jetzt sagt, okay, ich bleibe bei der Minimalforderung einmal im Jahr, natürlich ist das besser als gar nicht beichten gehen, gebe ich ehrlich zu. Aber das Minimale, das wäre so ähnlich, wenn einer in der Schule ist und sagt, mir reicht eine 4-. Hauptsache ich werde versetzt. Mehr muss nicht. Lernen, Quatsch, brauche ich nicht. 4- reicht. Wie kommt einer durchs Leben, der immer nur guckt, dass er gerade eine 4- kriegt? Ist das so unser Ideal? Dass man sagt, ich muss das Nötigste vom Nötigsten muss ich irgendwie schaffen und mehr habe ich keine Lust. Ne? Dann hat man doch auch schon die falsche Einstellung. Eigentlich, wenn es richtig wäre, würden wir ja eine Sehnsucht nach Umkehr bekommen. Also richtig wäre ja, wir haben eine Sehnsucht nach Umkehr und wir haben eine Sehnsucht danach, die Messe fruchtbar zu empfangen. Eine Sehnsucht danach, die Gegenwart Gottes zu spüren in der Messe. Eine Sehnsucht danach, dass hier etwas Heiliges passiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Engel sehen visuell, aber dass wir doch wenigstens die Engel spüren. Dass wir wirklich mit unserem ganzen Herzen hier ergriffen werden. Ist das nicht die Sehnsucht? Und jetzt sagt man ja eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist das bei mir nicht so. Dann müsste ich jetzt sagen, okay, dann ist dein Herz doch noch kein Schwamm, oder? Noch zu hart, oder? Das fließt noch nicht, oder? Ja, also dann überleg doch mal, gehst du wirklich fruchtbar in die Messe? Empfängst du fruchtbar den Leib Christi, oder läufst du unter der Latte drunter her und tust so, als ob? Ne? Deswegen einmal im Jahr beichten, klar, wer sagt, ich gucke, dass ich das Minimum irgendwie abhake, aber normal müsste ich doch die Sehnsucht nach Tiefe haben, Und die Sehnsucht nach Tiefe, die bekomme ich geschenkt, wenn ich bereit bin, umzukehren und wenn ich das Sakrament, die sakramentale Gnade bekomme. Wenn man einmal beichtet, ist es vielleicht noch nicht so stark, aber wenn man jetzt öfter beichtet, wenn man sich das angewöhnt, das Sakrament der Beichte zu empfangen. Ich sage das jetzt aus meiner Erfahrung, aber es gibt auch andere, die spüren dann vorher, nachher. Früher habe ich es nicht gespürt. Ich habe aber mal gebetet, lieber Gott, lass es mich spüren, dass es mir nach der Beichte anders geht als vorher. Früher war es nur, was ich so vom Verstand her gewusst habe, das muss ich beichten, das war nicht in Ordnung. Und dann habe ich das gebeichtet, habe es erfüllt und dann freute ich mich über die Lossprechung. Aber ich habe jetzt nicht diese Kraft so stark gespürt. Aber es kann jemand anders, kann genau umgekehrt sein. Der hat es vielleicht schon ganz als Kind schon gespürt und heute vielleicht nicht mehr. Also jeder hat andere Geschenke Gottes. Ne? Bei mir ist es im Moment so, dass ich im Moment spüre, ich brauche Kraft, weil sonst kommt immer wieder der Schlendrian, sonst kommt immer wieder das Absinken. Und wenn ich dann gebeichtet habe, dann ist das wieder da. Dann weiß ich, dann habe ich wieder, ich sage es mal so salopp, dann habe ich wieder die Power zum Guten. Und das machen, also das kann ich jetzt nur versprechen, die Erfahrung machen die, die regelmäßig beichten. Das ist auch, wobei man kann auch bei der Beichte unten durchlaufen, unter der Latte. Ich gebe jetzt keine Geheimnisse preis oder so, aber angenommen, jemand würde sagen, ich habe gesündigt gegen das erste, zweite, dritte und vierte Gebot, da sind alle meine Sünden, ich bitte um Lossprechung. Dann würde man sagen, okay, war das jetzt wirklich sehr reuevoll? Ne? Oder war das jetzt mal gerade nur abgehakt? Ne? Das ist ja nicht der Sinn, warum es das Sakrament gibt. Das Sakrament ist ja, dass ich mir auch Gedanken mache. Ne? Und für alle, die nicht wissen, was sie beichten können, also alle, das mache ich jetzt nochmal, das habe ich auch schon öfter betont, jeder, der sich fragt, ich wüsste gar nicht, was ich beichten soll, ne? Jetzt, ich sage es mal sehr hart, das ist schon die Obersünde. Der müsste sagen, ich bin total hart und kalt, ich merke nicht, wo ich anderen wehtue, ich merke einfach nicht, wo ich sündige. Und dann müsste man um die Gnade bitten. Jesus, bitte, gib mir die Gnade, dass ich mich so sehe, wie du mich siehst. Du liebst mich und du siehst immer tausendmal mehr das Positive an mir wie das Negative. Das weiß ich, darum geht's nicht. Nicht, dass einer sagt, ich wollte jetzt eine depressive Predigt machen. Ne? Aber es ist doch erfrischend und befreiend, wenn man sagt, weißt du was, Jesus sagt, das Böse, das kriegen wir auch noch hin. Du musst nicht so tun, als wenn du nur gut wärst. Ne? Du hast deine dunklen Seiten, aber das kriegen wir hin. Dafür gibt's doch die Beichte, dafür gibt's die Reinigung, dafür gibt's doch das kostbare Blut. Also es geht doch um das Vorwärtsgehen, um das in die Tiefe gehen. Und das ist möglich durch die Beichte. Und ja, dazu lädt uns Jesus ein, ein Leben mit viel mehr Tiefgang zu führen, ein Leben mit viel mehr Kraft zu führen. Und ich hoffe, dass alle, die jetzt die Messe mitfeiern, dass jeder sagt, ja, bei mir ist noch Entwicklungsspielraum. Ich möchte Gott noch mehr lieben. Wenn einer sagen würde, ich möchte Gott gar nicht mehr lieben. Ich liebe ihn so, wie ich ihn jetzt liebe und mehr möchte ich nicht. Das ist tödlich. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Todsünde, aber das hat was Tödliches. Wenn man sagt ganz bewusst zu Gott, ich möchte stehen bleiben und ich möchte nicht weitergehen. Ich weiß nicht, ich gucke mal die Ehepaare an, ist das in der Ehe auch so, wenn einer sagt, ich möchte, dass es so ist, wie es jetzt ist, aber ich möchte nicht, dass meine Liebe zu dir noch wächst. Wäre das eine Basis? Also wenn ich jetzt verheiratet wäre, würde ich sagen, ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt verheiratet wäre, wir machen ein Hochzeitstag und dass man dann sagt, dieses Jahr ist meine Liebe zu dir wieder gewachsen. Das fände ich lebendig, aber das müssen jetzt die Ehepaare beantworten. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass man sagt, ich möchte gerne Stillstand in der Liebe. Vielleicht sogar noch Routine. Würde ich mir nicht wünschen. Nur Routine. Meine Ehe ist nur noch Routine. Fände ich voll schade. Und in der Liebe zu Gott. Meine Liebe zu Gott, mein Kirchgang ist nur noch Routine. Nee, das wär nicht mein Glaube. Ne? Deswegen die Ermutigung, dass wir uns öffnen. Dass wir weitergehen, tiefer gehen, Jesus mehr lieben und das Sakrament der Eucharistie ganz fruchtbar empfangen, indem wir selber umkehren, immer wieder Gott fragen, wo muss ich umkehren, welche Lebensbereiche soll ich verbessern und dann auch das in die Beichte bringen. Amen.